Ich möchte die Predigt heute einleiten mit einer Illustration aus einem Märchen. Wir kennen, denke ich, alle das Märchen von Schneewittchen. Und Schneewittchen, ein bildhübsches Mädchen, hat eine eifersüchtige Stiefmutter. Und diese Stiefmutter stellt sich vor ihren Zauberspiegel und fragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im Land? Und als der Spiegel ihr dann sagt, dass Schneewittchen tausendmal schöner ist, da dreht sie durch und sie bringt dieses Mädchen nach einigen Versuchen um. Und nachdem der Spiegel dann sagt, du bist die Schönste, da ist ihr Ego befriedigt und sie kann wieder ruhig schlafen. Und wenn man dieses Märchen so liest, dann denkt man sich, was für eine widerliche Hexe. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir gestehen, dass wir auch oft gedanklich vor so einem Spiegel stehen und uns diese Frage stellen, wer ist denn die Schönste, wer ist der Stärkste? Und es schmeichelt uns, wenn unser Spiegelbild uns genau das sagt, so wie es in diesem Märchen der Stiefmutter gesagt wurde. Wir wollen aber nicht nur in optischer oder vielleicht physischer Hinsicht schön sein oder stark sein, es ist in geistlicher Hinsicht nicht anders. Wir wollen auch in geistlicher Hinsicht gerne stark sein. Und auch in geistlicher Hinsicht gibt es in unserem Herzen so einen Egoismus, was unsere geistliche Stärke angeht. Wir wollen sehr oft unserem Bruder auch geistlich überlegen sein. Wir wollen auch in geistlicher Hinsicht der Stärkste sein. Einfach nur, um uns selbst zu gefallen, einfach nur, um uns selbst zu feiern. Und Paulus wird uns heute in diesem Text das Vorbild der stärksten Person zeigen, nämlich das Vorbild Jesu Christi, der in all seiner Stärke so demütig gewesen ist. Und wir wollen von unserem Herrn heute lernen, mit unseren Stärken geistlich und demütig und liebevoll umzugehen. Das will uns Paulus heute durch unseren Predigttext beibringen und ihr dürft Römer Kapitel 15 aufschlagen. Wir werden uns heute mit den Versen 1 bis 13 beschäftigen und ich möchte diese Verse einmal vorlesen. Römer 15 ab Vers 1, wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben in unserer letzten Betrachtung über den Römerbrief, über die letzten Verse aus dem Kapitel 14 nachgedacht. Und Paulus, er hat in diesen Versen in besonderer Weise zu den Starken gesprochen und er hat sie dazu ermahnt, dass sie in ihrem Verhalten den Schwachen nicht zu Fall bringen sollen. Und zu Fall bringen heißt in diesem Kontext, dass wir durch unser Verhalten nicht eine Person, die über eine gewisse Sache Zweifel hat, darf ich das oder darf ich das nicht, so einer Person dürfen wir nicht einen Anstoß geben, um sie zu einer Handlung zu ermutigen, die sie nicht im Glauben tun kann. Und deswegen dürfen wir unseren Bruder, der in einer Sache keine Gewissheit hat, keinen Anstoß geben, zu tun, was er nicht aus Überzeugung tun kann. Unser Ziel muss die Erbauung unseres Bruders sein. Und dazu hat Paulus uns das Vorbild Jesu schon in den vorangegangenen Versen gezeigt. Paulus hat gesagt, dass wir unseren Bruder nicht verderben sollen, für den Christus gestorben ist. Und damit hat Paulus schon in gewisser Weise das Vorbild Jesu Christi gezeigt und gesagt, Christus ist für deinen Bruder gestorben. Solltest du nicht viel mehr auch bereit sein, vielleicht auf eine Speise oder ein anderes Privileg zu verzichten, um deinen Bruder nicht zur Sünde verleiten. Wir haben in den letzten Versen also schon gesehen, wie die Erbauung unseres Bruders oder die Erbauung untereinander in der Gemeinde oberste Priorität haben soll. Und dieses Ziel der Erbauung, es darf nicht durch solche Nebensächlichkeiten wie Essen oder Trinken beeinflusst werden oder beeinträchtigt werden. Und in unserem heutigen Text, da wird Paulus auf dieses Vorbild Jesu Christi in seiner Erniedrigung weiter eingehen, um uns dann dazu ermahnen, in unseren Schwachheiten uns gegenseitig anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und wir werden heute sehen, was das Endziel dieser gegenseitigen Annahme ist. Und damit werden wir sehen, wie sich im ganzen Römerbrief wieder ein größerer Kreis schließt. Wir haben in den ersten 11 Kapiteln über die Lehren des Evangeliums nachgedacht und wir haben am Ende von Kapitel 11 gesehen, wie der ganze Heilsplan der Errettung in der Verherrlichung Gottes mündet, wo Paulus dann im Kapitel 11, Vers 36 gesagt hat, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das ist das Endergebnis des Evangeliums, die Verherrlichung Gottes. Und wir sehen hier im Kapitel 14 und 15, wie Paulus diese Wahrheit des Evangeliums auf eine konkrete Situation der Römer angewendet hat. Und er kommt dann am Schluss dieser Anwendung, er wird diese Anwendung heute beenden, und er kommt am Schluss dieser Anwendung zum gleichen Ergebnis wie am Ende seines Lehrteils. Und er kommt in diesen Versen hier zu diesem Ergebnis, dass auch in dieser konkreten Situation der Römer die Verherrlichung Gottes das letztendliche Ziel all unseres Strebens in der Gemeinde ist. Die Verherrlichung Gottes durch sein Evangelium, das ist das Endziel aller Dinge und damit auch das Endziel unserer Arbeit als Gemeinde, das Endziel des Reiches Gottes. Paulus hat also in der zweiten Hälfte von Kapitel 14 zu den Starken gesprochen und das bestätigt uns jetzt nochmal der Vers 1 hier im Römer Kapitel 14, wo Paulus sagt, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Wir haben im Kapitel 14 ausführlich darüber nachgedacht, was die Schwachheit ist, über die Paulus hier spricht, und er fordert die Starken auf, diese Schwachheit der Kraftlosen zu tragen. Und laut Vers 1, was wir jetzt gelesen haben, ist der Gegensatz zum Tragen dieser Schwäche, der Gegensatz dazu ist, an sich selbst gefallen zu haben. Ein Starker ist also dazu versucht, an sich selbst gefallen zu haben und seine Stärke einfach zur Schau zu stellen. Ja, so wie jemand, der vielleicht ein trainierter Kerl ist und dicke Muskeln hat, dem gefällt das, ein enges T-Shirt anzuziehen, um seine Stärke nach außen hin sichtbar zu machen. Er hat im gewissen Sinne Gefallen an sich selbst und möchte mit dieser Stärke etwas prahlen. Und das ist nicht nur in physischen Stärken so, sondern auch mit geistlichen Stärken. Wir haben dieses Problem zum Beispiel im ersten Korintherbrief gesehen, wo die Korinther genau dieses Motiv hatten. Sie haben nach den spektakulären Gnadengaben gestrebt, die Eindruck gemacht haben, und sie wollten durch diese Art ihre Geistlichkeit oder das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen zur Schau stellen. Und genau so können wir dazu versucht sein, unsere Frömmigkeit, unsere Geistlichkeit zur Schau zu stellen, um an uns selbst gefallen zu haben. Ja, ein Lehrer zum Beispiel, wie ich zum Beispiel, ich kann das hier machen, um den Leuten einfach meine Erkenntnis zu präsentieren, um mich dann so im Ansehen der Leute zu baden. Das steckt in unserer menschlichen Natur drinne. Gefallen an sich selbst zu haben, das heißt, sich selbst zu feiern, das heißt, sich selbst letztendlich verherrlichen zu wollen. Und in dieser Gefahr standen auch die Starken unter den Römern, indem sie ihre Freiheiten bewusst öffentlich zur Schau stellten, um damit auszusagen, ich bin stärker in dieser und dieser Frage als Bruder sowieso. Und das ist ein ganz böser und auch widersprüchlicher Stolz, den Paulus im Kapitel 12 schon einmal angesprochen hat, wo er gesagt hat, dass wir nicht hoch von uns denken sollen. Wir leiden oft unter geistlichen Schwächen, wo uns bewusst ist, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Sünde verstrickt sind, wo wir ganz klar wissen, wir sind schwach. Das demütigt uns und wir flehen zum Herrn um Sieg, um Weiterkommen, um Kraft in solchen Fragen. Und dann schenkt Gott Wachstum, dann schenkt Gott Stärke und dann fangen wir auf einmal an, uns selbst zu feiern. Gott möchte, dass wir stark werden. Gott verheißt uns auch geistliche Stärke, wenn er zum Beispiel sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Gott möchte, dass wir stark sind. Aber Gott möchte dir nicht Kraft und geistliche Stärke verleihen, damit du dich selbst feierst. Und sehr oft bitten wir auch um geistliche Stärke, aber Gott schenkt sie uns nicht, weil er ganz genau weiß, dass wir mit dieser Stärke gar nicht umgehen können. Und wir mit dieser Stärke vielleicht noch tiefer fallen würden. Und deswegen frag dich mal bitte ganz ehrlich, warum möchtest du geistlich stark sein? Möchtest du wirklich geistliche Stärke erreichen, um die Schwachheiten deines Bruders zu tragen? Oder möchtest du stark sein, um an dir selbst gefallen zu haben? Möchtest du stark sein, um dann sonntagmorgens in den Spiegel zu schauen und sagen, du bist hier der Prediger im Land? Schau dir mal bitte jetzt Vers 2 an, was Paulus uns da sagt. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Was sagt uns das? Damit sagt uns Paulus, dass wir unsere geistlichen Stärken, unseren Glauben, unsere Erkenntnis einsetzen sollen, nicht damit wir uns selber sagen können, Mensch, was bist du doch für ein toller Hecht, sondern damit andere über uns sagen können, Mensch, danke dir, du hast mir wirklich weitergeholfen. Ich habe dieses und jenes erkannt. Ich bin in diesem und jenem bin ich weitergekommen. Du hast mich im Glauben gestärkt durch das, was du gesagt oder gemacht hast. Nicht mir selber gefallen, sondern meinem Nächsten gefallen. Nicht meine Verherrlichung suchen, sondern die Erbauung meines Bruders. Unser Herz ist darin so trügerisch. Wir dienen oft äußerlich unserem Nächsten, aber unser Motiv ist nur der Dienst an uns selbst. Und deswegen müssen wir uns bei dem, was wir tun, immer vor unserem Herrn prüfen und fragen, warum mache ich das? Suche ich aufrichtig das Wohl meines Nächsten? Bin ich wirklich bereit, mich zu meinem Nächsten herabzulassen, um seiner Schwäche zu tragen? Wir bekommen sehr oft mit von den Schwächen und den Herausforderungen unserer Geschwister und wir denken uns, ja, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, aber es ist nicht meins, es ist seins. Was habe ich davon, wenn ich mich jetzt zu ihm herablasse, wenn ich ihm jetzt helfe? Was habe ich davon, wenn ich mir an den Schwierigkeiten meines Nächsten die Finger schmutzig mache und mir über sein Problem den Kopf zerbreche? Das bringt mir doch gar nichts. Und wir denken in unserer Gesellschaft heute sehr profitorientiert. Es muss uns immer was bringen. Es muss immer was für mich rausspringen. Einfach so selbstlos für den anderen was machen? Warum denn? Bringt mir nichts. Und immer wenn mir etwas nichts bringt, dann mache ich auch nichts. Mit allem, was wir tun, wollen wir uns selbst einen Gefallen tun und nicht unserem Nächsten. Das Denken unserer Zeit ist so von diesem Egoismus geprägt, von dem auch wir nicht verschont bleiben, leider. Und dem entgegen zeigt Paulus uns jetzt hier im Vers 3 dieses Denken Jesu Christi. Und er sagt in Vers 3, denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und jetzt zeigt uns Paulus hier durch ein Zitat das Verhalten Jesu Christi. Und dieses Zitat, es stammt aus Psalm 69. Diesen Psalm hat David geschrieben. Und dieser Psalm, der hat sehr deutliche messianische Hinweise. Wenn wir dort im Vers 22 zum Beispiel lesen, und sie gaben in meine Speisegalle und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Das ist die Situation Jesu am Kreuz. Und ich möchte mal kurz auf den unmittelbaren Kontext dieses Zitates hier eingehen, damit wir verstehen, was Paulus damit beabsichtigt. Psalm 69 ab Vers 11 lese ich einmal. Da steht, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als ich weinte und meine Seele fastete, da wurde es mir zu Schmähungen. Und als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Die im Tor sitzen, reden über mich und ich bin das Spottlied der Zecher. Hier beschreibt also David in einem Psalm, wie er Eifer hat für Gottes Haus. Er eifert für die Sache Gottes und dieser Eifer verzehrt ihn. Er tut etwas für Gottes Haus, er bemüht sich um Gottes Reich, würden wir vielleicht sagen. Und in diesem Kontext gab es Menschen, die Gott gelästert haben. Sie waren an der Sache Gottes nicht interessiert, sie haben sich darüber lustig gemacht. Und indem David sich für die Sache Gottes einsetzt, indem er für das Haus Gottes eifert, erntet er mit den Spott der Leute, die sich über Gott lustig machen. Also indem David sich auf die Seite Gottes stellt, erntet er die Schmähungen der Spötter Gottes. Das ist die Bedeutung dieses Zitates hier im Psalm 69. Und weil das ein messianischer Psalm ist, wendet Paulus diese Aussage hier zu Recht auf Jesus Christus an. Und wir haben letzte Woche schon im Philipperbrief aus Kapitel 2 gelesen, wo Paulus beschrieben hat, wie Jesus Christus Knechtsgestalt angenommen hat, um unserer Schwachheit willen. Oder auch der Prophet Jesaja bringt das sehr deutlich in Jesaja 53 zum Ausdruck, was wir in der Schriftlesung gehört haben, dass er um unserer Missetat willen zerschlagen wurde. Und wir haben noch Karfreitag im Gedächtnis, wo Martin uns aus dem Markus-Evangelium gezeigt hat, wie Jesus dem Spott der Menschen ausgesetzt hat, um die Erlösung des Menschen zu vollbringen. Jesus baute quasi durch sein Opfer Gottes Reich, indem er unsere Schuld auf sich nahm und er erntete dafür den Spott der Menschen. Und damit hat Jesus nicht seinen Vorteil gesucht. Er hat unseren Vorteil gesucht. Das, was uns zum Vorteil war, das ist für Jesus zum Nachteil gewesen. Uns zu erretten brachte ihm Schande, Verachtung, Erniedrigung und letztendlich den Tod ein. Und was möchte uns Paulus damit jetzt sagen? Er möchte uns damit zeigen, wie Jesus nicht an sich selbst gefallen hatte, sondern um unserer Erbauung willen äußerste Nachteile in Kauf genommen hat und Entbehrung in Kauf genommen hat, um unserer Erbauung willen. Wenn wir uns diese Einstellung Jesu jetzt vor Augen halten, wie können wir dann die Schwachheit unseres Bruders ignorieren, indem wir sagen, ich habe ja nichts davon, wenn ich mich jetzt dieser Schwachheit meines Bruders annehme. Wenn ich mich der Schwachheit meines Bruders annehme, dann kostet mich das Zeit, ich muss auf meine Privilegien verzichten. Ist dir klar, worauf Jesus alles verzichten musste, um mich aus dem Dreck der Sünde zu holen? Jesus, er verließ die Herrlichkeit Gottes, er war der Geehrteste, er war der Herrlichste und er kommt auf die Erde, er wird Mensch und er wird der Verachtetste. Warum? Um meiner Erbauung willen. Wenn du dich der Schwachheit deines Bruders annehmen wirst, und dich so wie Jesus in deinen Bruder hinein investieren wirst, dann sei darauf vorbereitet, dass du vielleicht Unverständnis ernten wirst von anderen Menschen. Sei darauf vorbereitet, dass du vielleicht Spott ernten wirst, wo andere dir sagen werden, bist du doof, wieso machst du das? Du hast da doch gar nichts von. Wofür machst du das? Lass ihn doch selber sich drum kümmern. Es kann sein, dass du dein Gesicht verlieren wirst, so wie David und auch Jesus, wenn du dich für das Haus Gottes einsetzen wirst. Sich der Schwachheit unserer Geschwister anzunehmen, heißt, seine Komfortzone zu verlassen. Es heißt, sich zu erniedrigen und es heißt, auf Privilegien zu verzichten. Die Erbauung deines Bruders hat also einen hohen Preis. Bist du bereit, diesen zu zahlen? Um uns genau dazu zu ermutigen, nehmen die Worte von Paulus jetzt weiter hier diesen ermutigenden Charakter an, in Vers 4, wenn wir da weiterlesen. Da sagt Paulus, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und damit sagt Paulus uns jetzt, dass das, was er eben aus dem Psalm 69 zitiert hat, dass das dazu dienen soll, damit wir Ermutigung haben, damit wir Hoffnung haben und dazu ermutigt sind und ermuntert werden, genau diesen Preis zu zahlen, den Jesus Christus für unsere Erbauung gezahlt hat. Das Wort ausharren, das ist ein sehr unbequemes Wort. Das heißt, unter einer Last zu bleiben, unter einer Last auszuhalten. Und wir haben gerade gesehen, dass es Entbehrung und Unbequemlichkeit mit sich bringen wird, die Erbauung meines Nächsten zu suchen. David musste die Schmähungen der Spötter ertragen, als er für Gottes Haus geeifert hat. Jesus, er musste den Spott der Menschen erdulden und er hat darin ausgeharrt, bis er unsere Erlösung, unsere Erbauung vollbracht hatte. Das ist Ausharren. Und diese Vorbilder, sie ermutigen uns, diesem Vorbild Jesu nachzueifern, auch wenn es uns manchmal viel kosten wird, sich in unseren Bruder hinein zu investieren. Dieses Vorbild Jesu, es ermutigt zum einen dazu, sich unseres Nächsten zu erbarmen und auf der anderen Seite gibt es uns Hoffnung. Was für eine Hoffnung, fragen wir vielleicht. Was ist Hoffnung? Hoffnung heißt, dass wir auf etwas hinausschauen, dass wir etwas erwarten, wo wir sagen, jawohl, dafür lohnt es sich, diesen Preis zu bezahlen. Dafür lohnt es sich, sich in meinen Bruder hinein zu investieren. Und dieses Ziel der Erbauung, das zeigt Paulus uns jetzt in den Versen 5 bis 7. Diese Verse sind quasi so das Herzstück unseres praktischen Teils im Römerbrief. Das ist das Ziel der Anwendung aus diesen ersten 11 Kapiteln. Und Paulus, er schreibt hier ab Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Paulus formuliert dieses Ziel der Erbauung hier also zweimal in diesen Versen. Einmal im Vers 6, wenn er sagt, dass Juden und Heiden einmütig mit einem Mund Gott verherrlichen sollen. Und dann noch einmal im Vers 7, wenn er sagt, dass wir einander aufnehmen sollen, um Gott damit zu verherrlichen. Das Endziel der Erbauung unseres Nächsten ist die Verherrlichung Gottes. Gott wird gepriesen und groß gemacht, wenn du bereit bist, Opfer zu bringen, um sich deines Bruders zu erbarmen und sich für ihn und für seine Erbauung einzusetzen. Wir kommen aus dem Kontext aus Kapitel 14, da hat Paulus im Vers 1 gesagt, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen, oder ohne um Gewissensfragen zu streiten, sagen andere Übersetzungen. Und dieser Streit oder diese zweifelhaften Fragen, sie kommen aus einem unterschiedlichen Denken. Es geht um Fragen, in denen wir unterschiedlich denken können. Ja, der eine ist, der andere nicht. Menschen denken unterschiedlich. Und jetzt sagt Paulus uns hier im Vers 5, dass es uns von Gott gegeben werden muss, gleichgesinnt zu sein, das heißt gleich zu denken. Und das heißt, gleich zu denken heißt, sich einig zu sein in einer Sache, eine gleiche Überzeugung zu haben. Und laut Vers Kapitel 14 ist es nicht das Ziel, eine einheitliche Essgewohnheit zu haben. Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken, hat Paulus gesagt. Wir sollen aber gleich denken, indem wie Jesus Christus gedacht hat, sagen uns diese Verse. Und Paulus, was meint Paulus hier mit dieser Aufforderung, mit diesem Denken? Jesus hat sich unserer Schwachheiten angenommen. Er hat sich selbst hingegeben, um uns zu erbauen, um durch unsere Erbauung den Vater zu verherrlichen. So hat Jesus Christus gedacht, so hat er gehandelt. Das heißt, Christus gemäß zu denken. Und wenn Paulus hier sagt, dass wir untereinander gleichgesinnt sein sollen, Jesus Christus gemäß, dann meint das, dass wir alle diese Denkweise annehmen müssen. Heißt, wir müssen denken, wir müssen einig sein in diesem Denken. Ich möchte Gott verherrlichen, indem ich die Erbauung meines Bruders suche. In diesem Grundsatz müssen wir alle einig sein. Da müssen wir gleich denken. Wir müssen das gleiche Ziel haben wie Jesus Christus. Wir repräsentieren das Wesen Jesu Christi, indem wir zu unseren Geschwistern uns herablassen und ihre Schwächen tragen. Johannes sagte in Kapitel 13, Johannes Kapitel 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was für ein Zielgedanke steckt in dieser Aussage? Sollen wir Liebe untereinander haben, damit alle erkennen, was wir doch für liebenswürdige Menschen sind? Das ist nicht die Absicht dieser Aussage. Das Ziel dieser Aussage ist, dass alle erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Das heißt, unser Verhalten muss ein Hinweis auf Jesu Christi sein. Das heißt, die Leute müssen unsere Gemeinde sehen und sehen, wie wir einander erbauen und müssen daraus schließen, so ist Jesus. Das Endziel ist, das Wesen Jesu zu präsentieren und nicht unsere Stärken. Wir nehmen einander an zu Gottes Herrlichkeit, nicht zu unserer eigenen Herrlichkeit. Die Gemeinde Gottes ist die Bühne für Gottes Stärke. Die Gemeinde ist nicht die Bühne für unsere Stärken. Und wir präsentieren die Herrlichkeit Gottes, indem wir uns zu der Schwachheit unseres Bruders herablassen, so wie Jesus Christus sich auch unserer Schwachheiten angenommen hat. Dieses Herablassen zu unserem Bruder oder das Annehmen unseres Bruders, das bedeutet im Licht von Kapitel 14, auf das Gewissen unseres Bruders Rücksicht zu nehmen und nicht unsere Freiheit dazu gebrauchen und selber zu präsentieren und das Gewissen unseres Bruders einfach zu überrennen. Kapitel 14 hatte den Schwerpunkt oder zum Schwerpunkt diese Warnung, meinen Bruder nicht in die Sünde fallen zu lassen. Und Kapitel 14 hat die Erbauung meines Bruders zum Ziel. Heißt, meinen Bruder aus dieser Sünde herauszuholen, ihn zu erbauen, ihn aufzuerbauen. Wie reagierst du auf die Geschwister in unserer Gemeinde, wenn du von ihren Nöten erfährst, wenn du von ihren Herausforderungen erfährst, wenn du mitbekommst, dass da jemand entmutigt ist, krank geworden ist, angefochten ist, vielleicht in Sünde gefallen ist? Gehst du vorbei an der Not deines Nächsten, weil es dir nichts bringt, ihm zu helfen? Bist du bereit, dich zu deinen Geschwistern herabzulassen, dich ihrer Schwachheit anzunehmen? Genau diese dienende Einstellung verherrlicht unseren Herrn. Und die folgenden Verse, sie zeigen uns jetzt weiter, wie sich Jesus Christus zu uns herabgelassen hat, um Gott, den Vater, zu verherrlichen. Und Paulus erteilt das jetzt wieder auf zwischen Juden und Heiden. Also er richtet sich zuerst wieder an die Juden, wie er es so oft macht, und dann richtet er sich ein zweites Mal an die Heiden. Und er zeigt das hier in den Versen 8 bis 12. Und wir lesen im Vers 8, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Das meint also, dass Jesus in das Volk Israel hineinkam. Er kam zu den Beschnittenen. Er hat sich all diesen Gesetzen unterstellt. Er ist deren Diener geworden. Er hat sich ihnen gleich gemacht, um für sie all diese Verheißungen zu erfüllen, die Gott ihnen gegeben hatte. Wir lesen in Galater Kapitel 4, ab Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus in der Herrlichkeit des Vaters, in unumschränkter Freiheit, der unterwirft sich jetzt diesem Gesetz Moses mit der Beschneidung, mit all diesen Reinigungszeremonien, mit allen Speisebeschränkungen. Wofür? Um dieses Gesetz zu erfüllen und die loszukaufen, die unter diesem Gesetz sind. Das ist von Paulus hier im Vers 8 ein sehr deutlicher Hinweis an die Heiden. Womit Paulus sagen möchte, schaut euch mal an, liebe Heiden, was Jesus alles an Entbehrung und was Jesus alles auch an Vorschriften auf sich genommen hat, um die Juden zu retten. Jesus kam in das Gesetz hinein. Er kam in diese Kultur der Juden hinein. Er hat all das auf sich genommen, um sie loszukaufen. Solltest du nicht auch bereit sein, als Heide auf Privilegien zu verzichten, um deine Brüder aus dem Judentum zu erbauen? Und die gleiche Message, die richtet Paulus jetzt ab Vers 9 an die Juden. Da dreht er das Gleiche einmal um. Und das macht er etwas ausführlicher, indem er den Juden wieder mit den Zitaten des Alten Testaments kommt. Und er schreibt ab Vers 9, damit die Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagte er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen, alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Damit zeigt Paulus also den Juden, Jesus ist nicht nur um euretwillen gekommen, sondern auch um der Nationen willen. Und dann wählt Paulus hier jetzt 4 Zitate aus dem Alten Testament an, die alle zeigen, dass es von Anfang an Gottes Ziel gewesen ist, sich unter den Nationen zu verherrlichen. Gott wollte durch die Erniedrigung seines Sohnes die Heiden dazu bringen, Gott zu verherrlichen und sich an Gott zu freuen. Und wenn wir jetzt mal an die Einstellung einiger Juden denken, so wie zum Beispiel an den Propheten Jona, wollte der das? Wollte ein Jona, dass die Heiden sich über den Herrn freuen? Der Jona, der war ganz froh darüber, wenn Gott die alle einfach dahingerafft hätte, die Nineviten. Er ärgert sich sogar darüber, dass Gott sie doch rettet. Und Paulus, er zeigt den Juden damit, Gott kam, um sich auch für uns Heiden zu erniedrigen. Er zeigt den Juden hier, Jesus hat sich zu den Nationen herabgelassen, zu diesen Heiden, die sich nicht an dein Gesetz halten, die in deinen Augen vielleicht unreine sind. Zu denen hat Jesus sich erniedrigt, damit auch sie Gott verherrlichen und sich freuen über Gott. Und damit stellt Paulus einen Juden vor diese Frage: Bist du bereit, so wie Jesus, dich zu deinen heidnischen Brüdern herabzulassen, um ihre Erbauung zu suchen, damit sie erbaut werden, damit sie sich freuen im Herrn und Gott verherrlichen können? Mit diesen Versen wendet Paulus also die Erniedrigung Jesu Christi konkret auf die Juden und auf die Heiden an. Und auch du darfst dich fragen, gibt es in unserer Gemeinde vielleicht jemanden, der so gar nicht auf deiner Wellenlänge ist, zwischen dem und dir so eine große Kluft ist, wie damals zwischen Juden und Heiden? Vielleicht viel Konfliktpotenzial durch unterschiedliche Ansichten? Dann mach dir bitte einmal bewusst, wie Jesus sich zu diesem deinem Bruder oder zu dieser deiner Schwester herabgelassen hat, um sie zu erbauen, bist du bereit, es Christus gleich zu tun? Seinem Vorbild zu folgen und dich zu erniedrigen, dich zu demütigen, auf Privilegien zu verzichten, um die Erbauung deines Bruders zu suchen? Damit verherrlichst du Gott, den Vater. Wenn wir miteinander so umgehen, dann werden wir als Gemeinde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus mit einem Mund verherrlichen. Darin müssen wir uns einig sein. Darin müssen wir gleichgesinnt sein. Und damit kommen wir zum letzten Vers, zum Vers 13, wo Paulus jetzt sagt: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Vers 13, er erschließt diese ganze Anwendung, was das Annehmen unserer Schwächen angeht. Paulus hat im Vorfeld darüber gesprochen, dass ein schwacher Bruder, er soll nicht zu Fall kommen. Er soll nicht betrübt werden. Er soll nichts im Zweifel tun. Und dieser Vers 13 hier, der zeigt uns jetzt den Kontrast zu all dem, was durch die gegenseitige Erbauung erreicht werden soll. In unserer Schwachheit sollen wir also Hoffnung bekommen. Statt in unserer Schwachheit betrübt zu sein, sollen wir mit aller Freude erfüllt sein. Statt zu streiten, sollen wir mit Frieden erfüllt sein. Statt zu zweifeln, sollen wir im Glauben feststehen. Statt schwach zu sein, sollen wir stark sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Kontrast der Stärke zu all dieser Schwachheit. Und deswegen sagt Paulus hier am Anfang von Vers 13, dass Gott uns damit erfüllen muss. Es ist der Wunsch von Paulus für die Römer gewesen, dass genau das der Wunsch der Römer war. Das war der Wunsch von Paulus. Er sagt, Gott erfülle euch, Gott gebe das alles, Gott mache das alles. Und damit kommen wir zum Schluss. Was uns dieser ganze Text klar macht, ist, dass Paulus ein demütiges und dienendes Denken in der Gemeinde Jesu etablieren möchte. Wir müssen dieses Mindset, würden wir sagen, diese Gesinnung, diese Denkweise Jesu annehmen und an uns und uns so der Erbauung unseres Nächsten hingeben, wie Jesus Christus es getan hat. Und der Paulus, er hat uns mit diesem Vorbild Jesu zu genau diesem Denken ermutigt. Aber wir haben jetzt zum Schluss hier im Vers 13 gelesen, dass Gott uns mit dem allen erfüllen muss. Es ist letzten Endes Gott, der all diese Früchte der Einheit in unserer Gemeinde wirken kann. Und das hat Paulus schon im Vers 5 zum Ausdruck gebracht, wo er geschrieben hat, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander Christus Jesus gemäß. Dieses Denken Christi, diese Herzenseinstellung, die muss uns also von Gott gegeben werden. Gott gebe euch, gleichgesinnt zu sein. Wir können hier noch so viel predigen. Wir können noch so gut argumentieren. Wir können noch so scharf argumentieren. Wir können noch so viel hier an unserer Gemeindestruktur basteln. An unser Herz und an unser Denken kommt nur der Herr dran durch die Kraft seines Heiligen Geistes, wie es Paulus hier im Vers 13 geschrieben hat. Und deswegen möchte ich schließen, einfach mit einem Aufruf heute zum Gebet, in dem wir gemeinsam Gott darum bitten, diese Gesinnung Christi in unserer Gemeinde zu wirken. Wir wollen eine Gemeinde sein, die den Herrn durch die gegenseitige Erbauung verherrlicht. Und dazu brauchen wir von unserem Herrn die Gesinnung Jesu Christi. Wir brauchen diese demütige Einstellung, mit der wir nicht uns selbst feiern, sondern indem wir die Verherrlichung Gottes suchen durch die Erbauung unseres Bruders. Deswegen lasst uns gleich, wenn wir zusammen beten, das als Anliegen einmal als Gemeinde vor den Herrn bringen, dass er unsere Gesinnung verändert und eine dienende Denkweise in unserer Gemeinde bewirkt, wie sie Jesus Christus hatte. Lasst uns dafür gleich beten, aber vorher wollen wir noch einmal einmütig mit einem Mund unseren Herrn und Vater loben mit einem Lied und wir singen zusammen dieses Lied: Freudig preisen wir Herr Jesus.